Das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sinkt seit Jahren. Depressionen, Ängste und psychische Probleme haben nicht erst seit der Pandemie zugenommen, aber die Entwicklung hat sich seither fortgesetzt. Kann man den Trend wieder kehren? Oder können wir aktiv etwas dagegen unternehmen? Wie kann man die Symptome frühzeitig wahrnehmen? Und wie kann man die Resilienz der Betroffenen stärken? In der heutigen Folge rede ich mit Michelle Signer. Sie ist Psychologin bei Sante 24 und Annalia Winzeler. Sie ist Psychologin bei WorkMed. Wir reden über die Gründe, warum das Wohlbefinden sinkt, wie Eltern, aber auch das Umfeld können Warnzeichen erkennen und was es für Auswirkungen hat, wenn psychische Auffälligkeiten unbehandelt bleiben. Gerade in einer sensiblen Phase, wie zum Beispiel beim Übertritt in die Berufswelt, können sich ungelöste Probleme zeigen. Aber an wer kann man sich wenden? Was für Angebote sind vorhanden und was passiert, wenn man in so eine Beratung geht? Mein Name ist Nadja Zimmermann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Swika Talks. Und herzlich willkommen Michelle und Annalia.
Hallo.
Hallo. Zusammen.
Michelle, ein aktueller Bericht von der UNICEF nennt multiple Krisen wie Konflikt, den Klimawandel oder wirtschaftliche Unsicherheiten als Gründe. Was glaubst du, warum ist die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen so fragil geworden?
Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen, die sich auch gegenseitig beeinflussen könnten. Die Forschung hat ein paar Faktoren können identifizieren, aber es ist noch schwierig, um da ganz klare Aussagen zu machen, weil in der Schweiz Daten zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen noch recht Mangelware ist. Also das fehlt sehr. Und ich glaube sicher, dass die zunehmende Krise, die wir haben, oder auch, dass wir darüber informiert werden, über die sozialen Medien und alles, dass das auch ein Grund kann sein, wieso dass die psychische Gesundheit darunter leidet oder sich reduziert. Andere Faktoren, die die Forschung auch gefunden hat, sind die sozialen Medien, wo auch einen Einfluss darauf hat, Geschlechterrolle, Stress und auch der Leistungsdruck, zum Beispiel in der Schule oder auch in der Lehre, wo sicher da auch reinspielen. Und auch sicher der Faktor, wo du gesagt hast, dass wir in der Gesellschaft sensibilisierter sind für das Thema von der psychischen Gesundheit, kann sicher auch ein Faktor sein. Das mag sicher bei den einen Störungsbildern ein bisschen mehr stimmen als bei den anderen. Aber da, also es kommen wirklich da ganz viele Faktoren zusammen, die zu dieser Entwicklung führen.
Dazu beitragen, genau. Und es ist vielleicht auch schon immer ein bisschen so gewesen. Wir nehmen es jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr wahr. Was würdest du sagen, hat denn Social Media für einen Einfluss?
Also Social Media, ein riesengroßes Thema, das sich in den letzten paar Jahren recht gross aufgekommen ist. Man hat sich sehr darauf konzentriert, jetzt auch immer, was für negative Folgen Social Media kann haben. Es gibt aber auch positive Folgen, die Social Media auf die Kinder und Jugendliche kann haben. Was sicher zu den positiven Faktoren zählt, ist so der Aufbau von sozialen Beziehungen, wo kann vereinfacht werden und auch das Aufrechterhalten, das Aufrechterhalten von den Beziehungen, wo kann über Social Media erleichtert werden. Dann gibt es da sicher auch noch den Aspekt von Zugehörigkeitsgefühl, wo gestärkt wird, wenn man in so einer Gruppe dann auch dabei ist. Dann ist sicher auch so, dass die Identität dort auch ausgedrückt werden kann, auch weiterentwickelt werden, was auch zu mir Selbstwert, also das Selbstwertgefühl kann gestärkt werden von den Jugendlichen.
Und was beobachten wir für negative Auswirkungen?
Also was sicher dazu zählt, ist, dass es sehr viele Informationen gibt in den sozialen Medien, die gar nicht überprüft worden sind. Also da gibt es auch sehr viel falsche Informationen oder nicht so valide Informationen, die da verbreitet werden. Das hat auch viel, oder sieht man auch bei psychischen Erkrankungen, also was da alles dazugehört. Sicher auch, was ein grosser Punkt ist, ist die übermäßige Nutzung und auch die falsche Nutzung oder problematische Inhalte, die in den sozialen Medien konsumiert werden. Oder? Mhm. Also vor allem auch, wenn jetzt Kinder und Jugendliche nachher nur noch in den sozialen Medien sind, andere Sachen vernachlässigen, keinem Hobby mehr nachgehen oder auch die Schule vernachlässigen, die Leistung darunter leiden, wo sicher auch ein grosser Negativpunkt kann sein kann. Und eben auch so problematische Inhalte, wo Kinder und Jugendliche vielleicht gar nicht darauf Zugriff haben oder einfach sicher nicht unbegleitet. Also da zählt die Begleitung der Eltern, ist wirklich ein sehr wichtiger Faktor, wie soziale Medien sich auswirken auf die Kinder und Jugendlichen.
Ja,
genau.
Also Begleitung und das gesunde Mass, wie so oft.
Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium, kurz OBSAN, hat seinen nationalen Gesundheitsbericht 2025 dem Thema psychische Gesundheit gewidmet und herausgefunden, dass die psychische Belastung von Kindern, Jugendlichen, aber auch jungen Erwachsenen schon vor der Pandemie gestiegen sei, sich jetzt aber durch Covid-19 verstärkt hat. Wie hat jetzt zum Beispiel der Lockdown diese Entwicklung beeinflusst?
Genau, also die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist vorher schon gesunken. Das ist nur, da hat man gesehen, dass das verstärkt worden ist durch die Corona-Pandemie und durch den Lockdown auch. Und muss vielleicht auch ein bisschen ausholen, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also jeder von uns hat Entwicklungsaufgaben, jeder Mensch hat Entwicklungsaufgaben, die man im Rahmen vom Lauf vom Leben muss bewältigen, wo zum Beispiel auch, das ist gerade von Schuleintritt über Freundschaften aufbauen, aufrechterhalten, sich in der Klasse integrieren, bei Gleichaltrigen integrieren, zu bis nachher auch noch Übertritt ins Berufsleben. Und wenn wir da, wenn die Kinder und Jugendlichen so eingeschränkt werden, wie durch den Lockdown zum Beispiel, wo Schuleintritt hat es gar nicht richtig gegeben, sondern da ist im Homeschooling nachher passiert. Oder sie hatten gar nicht mehr so viel Kontakt zu Gleichaltrigen gehabt. Also da hat man ihnen auch die Rahmen genommen, eigentlich, wo sie haben können, diese Entwicklungsaufgaben also bewältigen. Also das heisst auch, es war überhaupt nicht möglich gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen dem wie haben können nachgehen oder sie nur sehr eingeschränkt. Und das hat natürlich nachher Auswirkungen darauf, wie wir oder wie Menschen, wie Kinder und Jugendliche die Entwicklungsaufgaben meistern. Ja. Und man weiss einfach aus der Forschung, dass die Entwicklungsaufgaben sehr zentral sein können bei der Entwicklung von psychischen Beschwerden oder psychischen Erkrankungen, wenn die eben nicht gut bewältigt werden können.
Ja.
Genau.
WorkMeds, das ist das Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit, hat eine Befragung unter den Lernenden durchgeführt. Annalea, was zeigt die WorkMeds-Studie zu der psychischen Gesundheit von Lernenden? Wo natürlich gerade die Entwicklungsschritte verpasst haben.
Ja, ich glaube, die Studie zeigt ein sehr vielschichtiges Bild, was überhaupt wir unter psychischer Gesundheit verstehen. Und das Hauptziel von dieser Untersuchung war ja auch, wirklich die Jugendlichen selber zu fragen oder die Lernenden in der Schweiz. Es war eine Erhebung in der ganzen Schweiz, auch in der Romandie und im Tessin, von ihnen zu hören, wie geht es ihnen, wie ist ihr Wohlbefinden, wie starten sie in die Lehre, was sind Faktoren, die ihnen helfen bei ihrer Entwicklung und im Starten, wo gibt es aber auch Belastungen und vor allem auch, wie gehen sie mit diesen Belastungen um. Die allermeisten, die mitgemacht haben in der Studie, waren zwischen 16 und 19 Jahren alt. Das heisst, also in der Zeit der Pandemie oder von den Restriktionen zwischen 11 und 14. Und wie Michelle gesagt hat, ist natürlich gerade in der Berufswahl, also ist es ideal, dass man dort aktiv sein kann.
Man kann ja so schnuppern.
Schnuppern, genau. Ja. Ja, genau. Schnupperlehre machen, mit anderen, mit Berufsleuten in Austausch kommen. Und alles das war ja stark eingeschränkt gewesen. Und es ist durchaus möglich, dass dort, wie das Folgen hat. Also auch im Übertritt, oder? Denke auch so, Übergangsritual ist etwas Wichtiges für Menschen. Sei das eine Abschlussprüfung machen oder auch einen Schulabschluss feiern, dass man auch etwas hinter sich lassen kann und nachher parat ist für den nächsten Schritt. Also das mag Folgen haben. Wir haben in unserer Untersuchung, es ist eine Querschnittuntersuchung, also es ist ein Moment, wo die Leute gesagt haben, wie geht es mir und wie sehe ich das auch rückblickend. Können wir natürlich nicht genau sagen, das gibt nicht direkte Zusammenhänge, die wir machen können zu Corona. Es war schon unser Ziel, eine Corona-Untersuchung zu machen. Aber was man sieht, und das ist eigentlich sehr positiv, dass die allermeisten Jugendlichen das Gefühl haben, ich bin parat, ich kann in die Lehre starten und ich freue mich auf die Lehre. Und das heisst doch schon mal, dass trotzdem bei allermeisten wie gelungen ist, den Übergang können zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es eine Gruppe, die sich sehr viel Sorgen macht und die sich auch nicht freut auf die Lehre. Und das ist vielleicht so eine spezifische Gruppe und ich denke, die gibt es unabhängig von Corona-Massnahmen. Das haben wir auch schon gesehen in der Befragung, wo man 2022 Berufsbildende befragt hat. Und dort hat man auch gesehen, es gibt etwa 60%, die Schwierigkeiten haben, psychische Schwierigkeiten. Und auch im Lehrverlauf sich die wie nicht lösen lassen. Und dort scheint es einfach eine Gruppe zu geben, kann vielleicht dann auch später noch mehr dazu sagen, wo man sicher gezielt muss unterstützen und wo man sicher auch noch mehr machen kann.
Ja.
Aber vielleicht noch etwas, was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man sich, also das einfach auch in diesen Momenten, in diesen Übergangsphasen oder in diesen sensiblen Phasen, die sind natürlich verbunden mit viel Veränderung. Veränderung löst Unsicherheit aus und das sehen wir auch, dass die meisten Jugendlichen sich einerseits zwar freuen auf die Lehre, aber gleichzeitig sich halt auch Sorgen machen. Sorgen darüber, bin ich diesen neuen Aufgaben gewachsen? Werde ich vom Team anerkannt als Mensch? Kann ich mit diesen neuen Arbeitszeiten umgehen? Alles solche Fragen, die auch ein Stück weit sehr normal sein.
Eben, wo natürlich, wo man die Frage hat man sich auch früher gestellt.
Genau, das hat mit Corona nichts zu tun und das gehört ja einfach auch dazu.
Ja, ganz genau, ja. Im Gesundheitsbericht von Obsan, den ich vorher erwähnt habe, steht auch, dass der Anteil der 11- bis 15-Jährigen mit multiplen wiederkehrenden oder chronisch psychoaffektiven Beschwerden, dass die gestiegen sind. Also Sachen wie Ängstlichkeit, Gereiztheit, schlechte Laune oder dass sie Einschlafschwierigkeiten haben. Und zwischen 2018 und 2022 ist der Wert auf 47% gestiegen. Was können wir jetzt daraus schliessen? Warum steigt jetzt der jetzt in den letzten Jahren so stark an?
Also ich kann vielleicht mal sagen, was das genau vielleicht so ein bisschen ausdeutscht heisst, ohne diesen Fachbegriff mit so psychoaffektiv oder so. Also das heisst, man hat dort Schülerinnen und Schüler befragt, wie häufig, dass sie in den letzten 6 Monaten unter den Beschwerden gelitten haben, die du gesagt hast, also eben so Nervosität, Ängstlichkeit, Traurigkeit, Müdigkeit. Und man hat einfach gesehen, dass der Anteil von den Schülerinnen und Schülern, die Beschwerden mehrmals pro Woche haben oder täglich von 2018 gestiegen ist bis auf 2022. Also 2022 haben fast die Hälfte gesagt, sie haben 2 oder mehr von diesen Beschwerden mehrmals in der Woche oder täglich. Ich glaube, der Anstieg von 2018 bis 2022 sollte uns auf jeden Fall zeigen, dass die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen schon auch schlechter geworden ist, dass da auch gewisse Faktoren sind, die sie auch wie mehr belastet. Gerade auch, wenn man sich denkt, das sind Schülerinnen und Schüler, die wir befragt haben. Also, das ist auch ganz wichtig, dass es denen gut geht, dass sie können sich auf die Schule konzentrieren, auf ihre Aufgaben, auf die Entwicklungsaufgaben, die ich vorher schon gesagt habe. Weil das tut ja auch maßgeblich nachher beeinflussen, was sie später machen und wie es ihnen später auch geht. Oder? Mhm. Und ich glaube, der Anstieg ist einfach wirklich zu sehen als, hey, wir müssen jetzt da hinschauen. Irgendwie müssen wir etwas verändern.
Ja. Das ist ja natürlich auch dann auch an den Eltern. Es ist ja in dieser Phase von der Adoleszenz der Kinder ist ja nicht so einfach, sich mit den Kindern auszutauschen. Obwohl die Kinder würden sich ja wünschen, dass man ihnen zulässt, dass man sie sieht, dass man sich für sie interessiert. Aber selbst wenn man das macht, redet man ja manchmal auch nicht die gleiche Sprache als Eltern und Teenager. Wann sollten die Eltern jetzt hellhörig werden?
Ich glaube, mal allgemein gesagt, sind so länger anhaltende Verhaltensänderungen, die Eltern oder auch das Umfeld am Kind oder am Jugendlichen beobachtet. Also wenn jetzt über längere Zeit man beobachtet, da gibt es viel mehr Schlafschwierigkeiten, viel Müdigkeit, Leistungsprobleme in der Schule, zum Beispiel auch Rückzug, egal jetzt ob sozialer Rückzug oder auch irgendwie, dass Kinder die Heime nur noch im Zimmer ist.
Aber ist ja manchmal auch normal.
Genau,
wird, genau, darum ist es noch schwierig, dann herauszufinden, wo ist es noch okay und wo wird es jetzt, sollte man dann vielleicht reagieren.
Ja, ja. Also ich glaube wirklich, da liegt es in der wie lange das andauert und auch, was gibt es da auch noch für positive Sachen oder für Schutzfaktoren, die da auch noch da sind. Wenn es jetzt gerade darum geht, ich habe vorhin gesagt, das Vernachlässigen von den Hobbys. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo noch wichtig wäre, dass die Eltern oder das Umfeld darauf schauen, sobald das dann auch positive Sachen, positive Aktivitäten so vernachlässigt werden, dass es da mit denen auch keinen Ausgleich mehr gibt. Für jetzt auch zum Beispiel Belastungen, oder? Ich habe vorhin auch schon gehört, auch wenn da viel Belastung da ist, dass da aber auch sich gefreut wird auf die Lehre oder so etwas. Also da ist auch immer ein Abwägen von oder das Gleichgewicht von Belastungen und aber auch Ressourcen, also positive Faktoren, da muss man das jetzt beobachten.
Ja, also ich glaube, zu einem psychisch gesunden Leben gehört es auch dazu, dass es einem manchmal nicht so gut geht. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist auch etwas, was wir in unserer Untersuchung gesehen haben. Wir haben dort sehr offen auch die Jugendlichen gefragt, ob sie während der Lehre Gedanken hatten, dass es ihnen nicht gut geht oder negative Gefühle hatten, dass sie sich psychisch belastet haben gefühlt. Und da gibt es eben sehr einen hohen Anteil, der dem zustimmt. Das sind über 60%, die sagen, ja, das haben sie gehabt. Einmal oder mehrmals. Wenn man aber dann ein bisschen genauer schaut, und dort haben wir auch ein Screening-Instrument eingesetzt zu Depressionsfragebögen und Ängstlichkeit. Und dort ist dann der Wert immer noch, also in dem Sinn kann man sagen, beunruhigend. Es gibt immer noch einen grossen Teil, der dem zustimmt. Das ist noch keine Diagnose, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Aber es gibt einfach dort, man muss dort, das ist so ein bisschen der Moment, wo man sagt, da müsste man wirklich hellhörig werden. Aber das sind schon deutlich weniger als die, die sagen, es geht mir auch mal schlecht. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Entwicklung, die wir drin sind, dass wir mehr über unsere psychische Gesundheit reden und mehr darüber reden, wenn es uns nicht gut geht, wenn uns etwas belastet. Aber gleichzeitig muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht gerade sagt, oh, jetzt geht es ja ganz schnell, jetzt müssen wir weiss nicht was gerade unternehmen. Und gerade auch im Jugendalter, wo sich ja so viel verändert, dort ist ja eben, du hast vorher von Entwicklungsaufgaben geredet, Michelle, ist ja eben auch die Ablösung der Eltern zum Beispiel eine Aufgabe. Oder aber auch der Schlaf verändert sich. Also der Chronorhythmus von Jugendlichen verändert sich. Und wenn sie dann mal weniger gut schlafen, heisst das ja nicht unbedingt, dass sie jetzt wegen dem gerade krank sind oder dass es ganz schlimm ist, sondern dass man halt muss schauen, auch, wie kann jetzt die Anpassungsleistung gelingen. Und die ist natürlich nicht ganz einfach. Also in der Schule sind sie ja jetzt dran, auch die Zeiten zu verschieben, dass man später in die Schule kommt und nicht mehr so früh aufstehen muss. Aber zum Teil in der Lehre geht das natürlich nicht. Und dort muss man sich mit den Jugendlichen dann herausfinden, oh, wie kann ich die jetzt unterstützen oder wie machst du das jetzt, dass du gleich zu deinem Schlaf kommst, auch wenn du vielleicht am Abend eben noch nicht müde bist.
Genau, aber da kann ich noch beipflichten, es geht wie nicht darum, dass es nur ist, ja, ich fühle mich irgendwie gestresst oder so, eben so eine Momentaufnahme, wo man jetzt aufgrund von, es ist gerade stressig beim Arbeiten, bei der Lehre, weil man sich irgendwie etwas Neues muss anpassen oder so, sondern es geht wirklich darum, dass in mehreren Bereichen irgendwelche Symptome auftreten, die längere Zeit vorhanden sind und wo nicht irgendwie, es gibt ja auch Symptome oder Schwierigkeiten, die man haben kann, wo einfach der Phase geschuldet ist, weil man sich eben anpassen muss, von Schule zu Lehre. Wie ist das dort, dass ich vom Team aufgenommen wird, etc. Das kann es geben, dass in diesen Übergangsphasen so Symptome auftreten oder so Beschwerden auftreten, oder? Aber ich glaube, wichtig ist zum Schauen, dass wenn es wirklich über längere Zeit besteht und man sieht, es wirkt sich auf wirklich mehrere Bereiche aus, also zum Beispiel eben Schwierigkeiten in der Lehre mit der Leistung oder in der Schule, mit den Freunden, da wird irgendwie auch kaum mehr etwas gemacht oder so, Hobbys werden vernachlässigt, man hat irgendwie das Gefühl, so, ich kenne mein Kind gar nicht so, irgendwie, ich weiss nicht, da hat sich irgendwie etwas verändert, wo ich gar nicht so richtig einordnen kann, oder, dass dann so der Zeitpunkt ist, wo man schauen sollte, oder wie kann man das Kind, den Jugendlichen gut unterstützen.
Ja. Ja, nein, also ich finde das auch, und was mir noch in den Sinn kommt, ist, weil du so ein bisschen gefragt hast, wann muss man hellhörig werden, also wir können sicher das auch nochmal anschauen, aber ich würde vielleicht fast sagen, wichtig ist für Eltern, wie, dass sie schauen, dass sie in Beziehung bleiben. Und das heisst halt auch mal, eben weil sich der Rhythmus der Jugendlichen verändert, muss man genau die Zeitfenster manchmal auch finden, wo man ein Gespräch überhaupt führen kann. Und das kann halt auch heissen, dass man halt vielleicht mal wartet, bis Mitternacht wach bleibt oder so, weil es dann halt gerade das Zeitfenster gibt, wo ein Jugendlicher auch offen ist, darüber zu reden. Und ich glaube, was auch für Jugendliche sehr wichtig ist, ist, dass Erwachsene, und da gehören die Eltern auch dazu, einfach auch Interesse zeigen. Und Interesse zeigen macht man in dem, dass man nachfragt. Oder aber wenn man auch abgelehnt wird, halt mal von sich erzählt. Also, dass man irgendwie da probiert, im Gespräch zu bleiben und zu schauen, wo sie sind, wo stehen sie denn. Und wenn man merkt, man hat den Eindruck, sie sind belastet oder eben, sie verändern sich in ihrer Art und Weise, wie man sie vielleicht gar nicht kennt, dass man das einfach auch anspricht. Und das ist auch das, was sie sich, also das ist jetzt auch bei unserer Untersuchung herausgekommen, dass eigentlich sich das Jugendliche wünschen und auch noch mehr würden wünschen, sei es auch vom Lehrbetrieb oder in der Schule, dass sie auch gefragt werden, wie geht's dir? Und nicht nur fachlich, sondern einfach auch als Menschen. Und ich glaube, was mit dem Unterschied vielleicht ist, dass man als Eltern, wenn Kinder kleiner sind, mehr das Gefühl hat, oh, man muss dann auch mit ihnen zusammen das Problem lösen. Und das halt sich in der Jugendphase, wo sie erwachsen werden, das wie verändert, dass eigentlich die Jugendlichen selber möchten ihre Probleme lösen können. Und dass dort dann mehr darum geht, oh, wie kann ich dich unterstützen und wie kann ich an dich glauben, dass es dir gelingen kann, das Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist wie ein mega grosser Shift, den man machen muss als Eltern.
Ja, dass man einfach dranbleibt. Und eben die Zeitfenster, die du vorher gesagt hast, die sind ja sehr unberechenbar. Die können ja, manchmal sind die einfach zu. Aber wenn man jetzt eben merkt, jetzt hat man über einen längeren Zeitraum so Symptome festgestellt und man sollte ja dann irgendwann auch handeln, weil daraus könnte ja dann auch wieder gravierendere psychische Auffälligkeiten oder auch das Risiko für Depressionen können natürlich auch steigen für später. Wenn man jetzt das feststellt zuhause und merkt, okay, jetzt wirklich jetzt in allen Richtungen und alle Themenfelder, die du vorher angesprochen hast, Michelle, werden so ein bisschen tangiert. Was sollte man dann konkret machen in so einem Fall?
Also ich glaube, wenn man ja schon im Gespräch ist, das ansprechen und sagen, ich mache mir Sorgen, beobachte, du bist schon länger irgendwie sehr zurückgezogen, gehst nicht mehr mit deinen Freunden raus oder isst es sehr viel oder was auch immer, dass man dem wie eine Sprache gibt, weil das ist auch etwas, was wir gesehen haben, dass Jugendliche eben auch nicht über ihre Probleme reden. Und zum Teil ist es, weil sie es selber möchten schaffen, das ist ja schon grundsätzlich, kann man sagen, mal sehr positiv. Gleichzeitig ist es aber auch, weil sie manchmal nicht sicher gewesen, werde ich dann ernst genommen, ist mein Problem genug gross, oder aber sie wissen auch gar nicht, wie darüber reden. Also, und ihnen auch helfen oder mit ihnen zusammen probieren, wie eine Sprache über das zu entwickeln.
Oder wenn sie sich gar nicht erst damit auseinandersetzen.
Ja, vielleicht auch. Das, ja. Aber das habe ich eben, also jetzt aus unseren Resultaten sieht man das ein weniger. Es ist eigentlich mehr...
Der Wille wäre da.
Der Wille wäre da, oder auch das Bedürfnis, aber sie wissen halt nicht so genau, wie.
Ja.
Und dann denke ich, ist es schon wichtig, auch zu sagen, auch wir zusammen probieren zu schauen und wo können wir uns auch Unterstützung suchen. Und das kann sein, sei es in der Schule, Schulsozialarbeit, schulpsychologischer Dienst, also Psychologinnen, Therapeutinnen oder ein Coach. Vielleicht spielt es gar nicht so eine Rolle, aber dass man einfach wie mal anfängt, zusammen überlegen, wo könnt ihr Unterstützung bekommen. Und auch wenn Kinder vielleicht im Moment auch nicht bereit sind für das oder so, dass man vielleicht sich auch als Eltern Unterstützung holt. Weil in dem ist man ja auch wieder ein Vorbild, dass man sagt, ah, jetzt komme ich da wie selber nicht weiter und ich übernehme die Verantwortung für das und suche mir Hilfe und dass das Hilfe holen und nicht so als etwas angeschaut wird von Schwäche oder ich schaffe es selber nicht, sondern so zusammen finden wir einen Weg.
Aber jetzt eben das Hilfe holen jetzt, also ich denke, es ist ja auch nicht so ganz einfach, auch jemanden zu finden, einen Platz zu finden. Also man hört von Wartelisten und so weiter. Und das Problem ist ja dann vielleicht ja, akut. Und man kann dann und möchte dann vielleicht nicht 6 Monate warten. Weiss dann nicht recht wo. Es gibt viele Angebote, aber wie geht man da am besten vor?
Ich glaube, wichtig ist als erstes wirklich mal zu sagen, dass man offen bleibt für verschiedene Möglichkeiten oder so. Wir haben es vorher schon gehabt, wo nicht alle Belastungen gerade irgendwie eine Diagnose sind oder so. Das heisst, man muss nicht gerade sofort in eine Psychotherapie oder so etwas gehen. Vielleicht reicht es auch mal aus, dass man wie mal eine Beratung in Anspruch nimmt. Eben, vorher ist ein Stichwort schon gefallen mit Unterstützung von der Schule, Schulsozialarbeit oder so irgendetwas. Also irgendwo einen Anknüpfpunkt finden, wo das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche damit einverstanden ist, wo sie oder er offen darüber reden kann, wo das Problem auch wie angesprochen wird. Und nachher ist wichtig zum Schauen, oder vielleicht fängt man mal an mit einer Beratung oder so etwas, dass man schaut, bei jeder Gemeinde, bei jeder Stadt, die haben meistens eine Art von Familienberatung, Elternberatung, Jugendberatung auch. Die sind über die Gemeinde oder Kanton finanziert. Da können sich die Jugendlichen zum Beispiel auch selber melden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man auch zum Beispiel sich anmelden kann bei einem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, wo man Abklärung machen kann. Also das heisst, ob eine Diagnose besteht oder nicht zum Beispiel. Das ist dort, wo man eben mit langen Wartezeiten dann nachher muss rechnen muss. Oder dass man eben zum Beispiel auf den Lehrbetrieb zugeht, auf die Schule zugeht, um dort zu schauen, ob es irgendwelche Unterstützungsangebote gibt. Viele haben dort auch die Möglichkeit, dass man auch Gespräche in Anspruch nehmen kann, wo eben mehr so in Richtung Beratung oder Begleitung geht und wo nicht gerade eine Psychotherapie ist.
Ja.
Genau.
Was würdet ihr denn sagen, wie kann man jetzt so ein bisschen allgemein die Resilienz stärken? Sei es die Eltern selber, aber auch bei den Jugendlichen. Gibt es da so Methoden oder so?
Da kann ich gerade vorher wieder aufnehmen, was Annalena gesagt hat, mit in der Verbindung bleiben zwischen Eltern und Kind. Das ist sicher auf jeden Fall mal wichtig für beide, damit das beide auch können sich austauschen miteinander, auch können über Schwierigkeiten, Belastungen, können reden auch über mögliche Unterstützungsmöglichkeiten oder Lösungen oder so. Häufig ist es so, dass Kinder oder Jugendliche sehr davon profitieren, wenn sie wissen, was Eltern denn würden machen. Also da ist auch die Vorbildfunktion, die auch für Kinder und auch Jugendliche immer noch wichtig ist. Auch wenn da vielleicht sehr schon andere, sehr schon andere Antwort einem entgegenkommt als ältere Teil. Und auch, dass man sich als ältere Teil darüber informiert, was kann ich machen, um auch selber auf mich zu schauen, ruhig zu bleiben können, richtig können handeln und können unterstützen auch. Und dann gilt natürlich die, wie soll ich sagen, die normalen Tipps und Ratschläge, wie dass man schaut, dass man genug Ausgleich hat, genug Austausch mit anderen hat, also soziale Kontakte auch. Zum Beispiel, da kann man auch in einem Verein dabei sein oder so irgendetwas.
Also das wäre ja der ideale Fall eigentlich. Man würde jemanden finden, man würde eine Stelle finden, wo man könnte hingehen könnte, man könnte sich beraten lassen und so weiter. Aber was ist, wenn sich jetzt das Kind einfach querstellt und sagt, nein, ich will nicht?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es häufig am Anfang, dass Kinder und Jugendliche eher zurückhaltend sind, wenn es um so eben Sachen geht wie Beratung oder man geht zu einer Psychologin. Da hat ja auch immer so einen Beigeschmack. Wenn sie aber nachher einmal das erste Mal dort sind und die Erfahrung gemacht haben, hey, das ist gar nicht so schlimm. Die Person ist gar nicht so, die ist irgendwie, die lassen wir zu.
Wenn dann wirklich... Chemie stimmt, natürlich. Das kommt
genau
dazu, ja.
Genau. Also, wenn sie schon zuerst mal Erfahrung machen und merken, hey, da stehe ich ja im Mittelpunkt, da will man mir helfen. Ich glaube, da ist schon viel gewonnen, wenn sie mal die Erfahrung zuerst mal gemacht haben und als älterer Teil vielleicht auch da können erklären, was passiert denn dort? Wieso gehen wir dort her? Und nicht einfach, du musst jetzt dort her, weil etwas stimmt mit dir nicht, sondern das wirklich eher so zu begründen, wir gehen dort her, weil wir haben das Gefühl, irgendwie brauchst du Unterstützung oder so. Und wir haben das Gefühl, das wäre die richtige Stelle, dass wir dort mal hergehen, dort kann man dir helfen, dort können wir auch schauen, was können wir miteinander machen, damit es dir nachher besser geht. Also das Ziel sollte wirklich immer sein und ist es auch immer, dass es auch Kindern und Jugendlichen nachher besser geht durch so eine Beratung. Aber schlussendlich ist es immer so, eben, wenn ein Kind überhaupt nicht will oder einen Jugendlichen zwingen, dazu kann man sie nicht. Und vielleicht ist da auch wie ein Timing oder die richtige Passung, wo du vorher auch gesagt hast, zwischen der Psychologin, Beraterin, was auch immer, und dem Kind und dem Jugendlichen auch wichtig, damit es nachher eine gute Beziehung kann geben.
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit von einer Familiensprechstunde. Jetzt gerade vielleicht, wenn es auch die ganze Familiendynamik betrifft und es gar nicht unbedingt beim Jugendlichen ist, wenn einfach die ganze Familie irgendwo, wenn es ein bisschen überall ein bisschen hakt und es natürlich dann auf die Kinder oder auf die Jugendlichen abfärbt. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Zwicker hat auch eine Familiensprechstunde, die von der Sonntag 24 angeboten wird. Das ist ein kostenloses Angebot für Zwicker-Versicherte, wo man als Ältere oder auch als Jugendliche selber oder als Jugendliche selber kann psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Es gibt auch die Möglichkeit für eine kinderärztliche Beratung bei uns. Und genau, da können sich die Eltern oder die Familie oder die Jugendlichen selber bei uns einfach melden über unsere Homepage, wo dann das erste Gespräch stattfindet, telefonisch oder online, je nachdem, was besser passt oder was sich die Familie wünscht, wo man dann zuerst mal schaut, was ist denn genau die Situation, wo gibt es Probleme, wo bestehen Schwierigkeiten. Und dann kann man dann in einem zweiten Schritt schauen, okay, wie kann Zwicker da noch weiter unterstützen oder was gibt es für andere Anlaufstellen, die da können helfen können. Genau, die Unterstützung kann sein, dass man einfach wie einmal das Gespräch in Anspruch nimmt und die Eltern mal eine Einschätzung haben, okay, ist jetzt das irgendetwas, wo wir uns Sorgen machen müssen, müssen wir da Unterstützung in Anspruch nehmen für unser Kind oder für den Jugendlichen oder die Jugendliche. Das kann aber auch sein, dass es mehrere Gespräche gibt, wo Erziehungsberatungstipps für die Eltern besprochen wird. Was können sie vielleicht ändern, um dem Kind oder dem Jugendlichen helfen? Das kann auch für Jugendliche heissen. Man hat einmal ein Gespräch, um zu schauen, hey, was ist vielleicht gerade schwierig? Wo gibt es Probleme? Ist das etwas, wo also wirklich genug gross ist, mein Problem, dass ich muss irgendwo Unterstützung in Anspruch nehmen muss? Und wo kann ich denn die Unterstützung in Anspruch nehmen?
Also ich möchte gerne etwas ergänzen. Ich sehe das auch so, dass es sehr Sinn machen kann, die ganze Familie einzubeziehen. Ich glaube, wenn es aber so um vielleicht schon fast erwachsene Jugendliche geht oder eben die dann in die Lehre eintreten, vielleicht schon über 16, 17 Jahre alt sind, dort, denke ich, muss man auch immer ein bisschen sorgfältig schauen, inwiefern Familie eine Ressource darstellt. Weil wir haben sehr viel über Familien geredet, und es ist davon ausgegangen, dass grundsätzlich Familienmitglieder hilfreich sein können. Und das ist ja auch in vielen Fällen so. Das sehen wir auch in unserer Untersuchung, dass viele Jugendliche etwa fast 90% angeben, dass sie eigentlich ihre Eltern oder ihre Familie als sehr hilfreich erleben. Es gibt aber auch die anderen, die sehr wenig Unterstützung erleben in der Familie. Und dort, glaube ich, kommt irgendwann wie ein Zeitpunkt, wo man vielleicht sich auch überlegen muss, könnte man nicht eher eine Ressource von außen holen. Weil es dort vielleicht dann, wenn man wieder die Familie probiert einzubeziehen, fast noch zu erneuten Enttäuschungen kommt. Wenn zum Beispiel Eltern nicht an Termine kommen, wenn sie sich nicht an Abmachungen halten, wenn sie wie auch emotional nicht erreichbar sind für Jugendliche. Und da gibt es ja wirklich auch Möglichkeiten über Mentoring, Coaching oder eben wirklich dann vielleicht auch eine Psychotherapie, wenn psychische Belastungen vorhanden sind, wo einfach dann wie eine andere Erfahrung, eine Jugendliche andere Erfahrung machen können, dass jemand da ist, der sich interessiert für sie, der ihnen zulässt und der auch an sie glaubt. Und da kann ich vielleicht auch so ein bisschen, fast ein bisschen Werbeslogan machen für die Lehrer. Es geht auch darum, dass Jugendliche wieder Erfahrungen machen können, dass sie wirksam sind. Also da gibt es das Konzept von der Selbstwirksamkeit, wo eigentlich eben zum Beispiel ihre Lehre sie neue Aufgaben oder ihnen Aufgaben gestellt werden, wo sie vielleicht am Anfang eben auch sich Sorgen machen, schaffe ich das? Aber wenn sie Unterstützung haben von guten Berufsbildnern zum Beispiel, die ihnen zeigen, wie man das macht und sie das nachher selber auch lernen können, kann extrem viel Entwicklung und Wachstum passieren. Und das ist eben auch ein Teil von der psychischen Gesundheit. Und selbst wenn junge Leute auch psychisch belastet sind und schwierige familiäre Verhältnisse haben und vielleicht auch schon mal eine Erkrankung haben, ist es eben möglich, dass sie auch an dem wachsen, an diesen Aufgaben und in einem guten Umfeld, in einem Team, wo sie auch lernen, dass jetzt zum Beispiel, wenn sie mal einen Fehler machen, dass das nicht so schlimm ist, sondern dass man aufs Fehler lernen kann. Und das sind auch so Momente. Das muss nicht immer unbedingt eine Behandlungssituation sein, sondern eben ganz und gar nicht. Kann das auch im Rahmen sein von einer Ausbildung, wo man wie wachsen kann und seine Resilienz kann stärken kann.
Mhm. Guter Punkt.
Ja. Und was wir auch sehen, ist, dass 90% der Jugendlichen in der Schweiz auch gesagt haben, ich traue mir zu, mit den Herausforderungen, die ich habe, umzugehen. Und ich finde, das muss man sich auch mal reinziehen. Das ist eine mega grosse Zahl von Jungen, die eigentlich sagen, ja, und ich schaffe das.
Ja. Eine sensible Phase, die wir vorher ja schon angesprochen haben, ist auch der Übergang eben von der Schulzeit ins Berufsleben, wo sich viel verändert. Und man muss ja schon recht früh wissen, was man später mal möchte werden. Und das ist gerade heute in unserer Multi-Optionsgesellschaft ja auch nicht mehr so einfach. WorkMate hat erst kürzlich eine Umfrage unter 45'000 Lernenden gemacht. In dieser Studie ist herausgekommen, dass 61% bei Lehrbeginn mit psychischen Problemen gekämpft haben. Also das sind negative Gedankensymptome von ADHS oder Angststörungen. Nebst den Belastungen der Lehre spielt aber eben häufig auch das familiäre Umfeld mit ihnen, was wir jetzt eben auch gerade so gehört haben. Und wir haben darum mal bei der Svika nachgefragt, wie sie die psychische Gesundheit von ihren Lernenden unterstützen tun. Und wir gehören hier dazu zu Danielle Grimm. Sie ist die Verantwortliche vom Fachbereich Berufsbildung.
Uns ist es sehr wichtig, dass wir unsere Lernenden nicht nur fachlich begleiten während der Lehrzeit, sondern ihnen auch sonst helfen, um sich weiterzuentwickeln und vor allem eben auch, damit sie eine tolle Lehrzeit haben können und das alles auch sehr gut unter einen Hut bringen. Es ist so, dass während der Lehrzeit ein grosser Druck auf die Lernenden stattfindet. Sie müssen sehr viele verschiedene Sachen gleichzeitig unter einen Hut bringen, sei es mit der Schule, mit dem Arbeiten, überbetriebliche Kurse, mit dem Privatleben, mit den Hobbys. Und man merkt einfach immer mehr, dass es da wirklich Lernende gibt, die mit dem extrem zu kämpfen haben. Darum haben wir uns entschieden, dass wir innerhalb der SIGA verschiedene niederschwellige Angebote möchten aufgleisen möchten, wo die Lernenden jederzeit davon profitieren können, wo sie nachschauen können, wo sie unterstützen können. Wir haben unter anderem bei uns intern, auf unserem internen SIGA-Net, verschiedene Kacheln gemacht zur mentalen Gesundheit, wo sie ganz viele Tipps und Tricks sehen, wo sie nachschauen können, was gibt es für Anlaufstellen, verschiedene Arten und Weisen, ob man jetzt lieber möchte, telefonisch mit jemandem in Kontakt treten, physisch oder allenfalls auch über eine App rein. Was gibt es da alles für Möglichkeiten? Dann haben wir aber auch noch, jetzt sind wir gerade mit WorkMate zusammen am Schauen, dass wir für unsere Lernenden ganztägige Kurs machen zu dem Thema, immer spezifisch ausgerichtet aufs einzelne Lehrjahr, zu den Themen, die dort gerade anstehen.
Was erhofft sich jetzt Zwickau als Lehrbetrieb von diesen Massnahmen?
Wir erhoffen uns, dass die Lernenden eine tolle Lehrzeit können haben bei uns in der Svika, wo sie dann mit einem guten Abschluss krönen können. Dass ihnen aber auch bewusst ist, während der Lehrzeit, es ist immer jemand da, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wo man sich anwenden kann. Es ist auch in Ordnung, wenn es einmal nicht so gut geht. und dass wir natürlich dann auch als Lehrbetrieb wahrgenommen werden, wo sich um die Lernenden kümmert, wofür sie da ist und sie bestmöglich während dieser Zeit begleiten.
Möchtet ihr dazu noch etwas sagen? Kommt euch da noch etwas in den Sinn?
Also ich finde es eine sehr gute Möglichkeit, auch Informationen zur Verfügung zu stellen, wo sich die Lernenden auch selber können Infos zusammensuchen, die sie brauchen. Und auch eben die Angebote zu Gesprächen auch bei externen Anbietern das können machen. Weil ich habe auch das Gefühl, da spielt schon manchmal auch so ein bisschen die Sorge drin, dass wenn man das mit dem Lehrbetrieb irgendwie thematisieren, dass man da noch negative Folgen daraus entstehen können. Und ich glaube, dass es den Lernenden sehr wichtig ist, auch zum, das vielleicht auch anonym können zu besprechen und auch dort, dass das verschwiegen bleibt, also dass da Schweigepflicht besteht.
Ja, jetzt eben, also wir haben ja da gerade gehört, dass das Beratungsangebot ist ja recht umfassend. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber also auch in der Schule, aber das Angebot, das wird damals gar nicht so fest genutzt, wie es könnte. Was meint ihr, an was liegt es? Also du hast vorher schon gesagt, man möchte sich vielleicht wie nicht blösen, jetzt gerade beim Betrieb oder so. Man möchte ja dann die Stark oder den Stark spielen. Was glaubt ihr sonst noch, warum werden die Angebote nicht so genutzt, wie sie eigentlich könnten?
Also ich wäre jetzt gar nicht einmal so sicher, ob es so um Stärke geht, aber ich glaube, es geht mehr so um die Diskretion. Also, dass man einfach, glaube, wenn man ein Problem hat und gerade vielleicht auch noch nicht weiss, wie schlimm ist denn das oder was hängt alles damit zusammen oder vielleicht eben auch zum Teil familiäre Belastungen noch drin spielen, dass man das nicht möchte, dass der Arbeitgeber weiss. Oder auch in der Schule ist es ja häufig dann so, dass irgendwie so eine niederschwellige Anlaufstelle vielleicht gerade neben dem Lehrerzimmer ist oder so und man sieht dann, wer läuft da rein und das möchte man einfach nicht. Und man ist ja dann vielleicht auch eher mit einer Gruppe gerade unterwegs und wenn man dann noch muss sagen, oh, und ich gehe jetzt da noch schnell vorbei, dann hat man sich ja schon geoutet, bevor man eigentlich weiss, was möchte ich überhaupt besprechen oder um was geht hier überhaupt. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum das so niederschwellige Angebote nicht in Anspruch genommen werden. Und ein anderer Grund, kann ich mir auch vorstellen, ist also jetzt gerade, wenn es um Psychotherapie geht zum Beispiel, läuft das ja über die Krankenkasse. Das heisst, die Rechnung kommen die Eltern über. Also manchmal ist es aber ja vielleicht auch wichtig, dass man sich ein Hilfsangebot holen kann, wo die Eltern eben nicht informiert sind. Und das ist sicher auch ein eine Schwierigkeit, dass zum Teil, also neben dem, dass wir auch den Versorgungscap haben, dass es wirklich zu wenig Angebote auch gibt für Kinder und Jugendliche, dass dort natürlich die Schwelle auch recht hoch ist, nicht mehr sich anzumelden, wo man dann nicht weiss, wenn man vielleicht aus einer Familie kommt, wo das vielleicht eben auch tabuisiert ist oder so psychische Gesundheit kein Thema ist, sich so Hilfe zu holen.
Und wie könnte man das jetzt fördern, dass die Angebote mehr genutzt werden? Also müsste sie anonymer sein alles? Müsste es mehr Richtung online gehen? Dass man eben nicht muss neben dem Lehrerzimmer dort in den anderen Raum hineinlaufen oder so?
Also das denke ich schon. Also das muss man auch noch ein bisschen herausfinden. Man weiss es noch ein bisschen zu wenig. Man weiss einfach, es gibt Angebote, die nicht genutzt werden oder zu wenig genutzt werden. Ich glaube, also auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass man möglichst das probiert zu trennen und am anonymen Ort zu machen. Und das andere ist, ich finde, solche Bemühungen oder auch, wie wir es jetzt gehört haben, von der Swika, sehr gut. Was ich manchmal auch beobachte bei Leuten, die bei mir in der Behandlung waren, dass vielleicht so spezifische Massnahmen oder Ideen gibt für Jugendliche, also im Sinne von der Berufsbildungsförderung und so. Aber dass man manchmal ein bisschen vergisst, dass es ja wie eine Gesamtkultur im Unternehmen muss geben muss, wo eine gewisse Offenheit muss da sein, wie man über psychische Gesundheit redet. Und das natürlich dann nicht reicht, wie eben einen Nachmittag zu machen zur Resilienz oder Selbstfürsorge. Und nebenan beobachten aber die Jungen, wie dann mit anderen Mitarbeitern umgegangen wird oder wie dann über jemanden geredet wird, der zum Beispiel krank ist und man findet heraus, auch die Person hat vielleicht eine Depression oder Ängste. Und das bekommen sie auch mit, oder? Und ich glaube, das vergessen wir sehr häufig, dass die Art und Weise, wie wir über Sachen reden, schon sehr viel suggerieren. Und wie du hast vorher, glaube ich, einführend gesagt, ja, die Jugendlichen müssen immer früher sich entscheiden für einen Beruf und es ist ja schwierig. Also dort tun wir ja schon in dieser Art und Weise, wie wir darüber reden, sagen, oh, jetzt kommt etwas, was ganz schwierig ist, das schaffen sie vielleicht gar nicht. Und ich glaube, das vergessen wir Erwachsene manchmal, dass die Art und Weise, wie wir über Sachen reden, das gehören sie. Und dann reicht es eben nicht, einfach nicht mehr sagen, oh, und heute tun wir uns kümmern um Selbstfürsorge, sondern es wäre wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir eigentlich auch vielleicht unbewusst in unserer Sprache wie transportieren. Und dass die Botschaften, die wir so implizit senden, mega grosse Auswirkungen können haben darüber. Ob ich dann mal sage, es geht mir nicht so gut. Wenn ich gesehen habe, auch der Kollege nebenan, der schon fertig ist mit der Lehre, der ist jetzt gerade von den anderen ausgelacht worden, weil er gesagt hat, er hat Depressionen, zum Beispiel.
Da kann ich vielleicht auch ergänzen, oder? Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, dass es da immer noch so ein Stigma gibt oder so ein Vorurteil, oder wenn man in die Psychotherapie geht oder wenn man sich Hilfe holt, wenn man in eine Beratung geht, dann stimmt ja etwas nicht mit einem, dann ist man irgendwie psychisch krank oder so irgendetwas, oder dann ist man falsch oder so. Ich glaube, das spielt sicher auch noch eine wichtige Rolle. Und auch, dass die Angebote, es gibt recht viele Angebote für Kinder und Jugendliche mittlerweile, die aber nicht wirklich richtig bekannt sind und viele gar nicht wissen, okay, was ist denn jetzt das richtige Angebot? Also wir haben vorhin schon so Stichworte gehört wie Beratung, Coaching, Mentoring, Psychotherapie. Also da gibt es mega viel irgendwie so Begriff, okay, was ist denn jetzt das Richtige für mich, oder? Und das andere ist sicher auch, wo ich finde, dass wir da auch die Jungen, die Jugendlichen wie auch zu wenig mit einbeziehen, was ist denn passende Unterstützung für sie. Also häufig ist es so, dass die Angebote, die dann so entstehen, eigentlich entstehen von Leuten, die schon älter sind und denen, das ist jetzt immer so gemacht worden, das machen wir weiterhin so. Und ich glaube, da muss wirklich auch ein bisschen Veränderung geben, Anpassung geben. Was brauchen denn die Jugendlichen oder die Jungen, Lernenden, wie nutzen sie das eher? Was passt eher für sie? Und da kommen wir einfach nicht drum herum, um sie auch mit einbeziehen, was für sie denn passend ist.
Also so ganz konkret jetzt, wie können wir als Eltern, als Umfeld, als erwachsene Personen Jugendliche am besten unterstützen? Also du hast vorhin schon das Wording so ein bisschen angesprochen gehabt, wie wir gut gemeinte Sachen so formulieren, dass man sie eigentlich wie schwächen sozusagen oder ihnen nicht zu viel zutrauen. Also das Wording ist das eine. Was würdet ihr jetzt sagen, sind so die wichtigsten Punkte? Was sollten wir konkret machen?
Also das Wording, aber auch so selber Vorbild sein. Also wenn ich natürlich daheim immer erzähle, mein Chef ist so ein Double und jetzt muss ich morgen schon wieder arbeiten, dann tue ich auch etwas vermitteln, was ich für eine Vorstellung habe, was Arbeit ist und wie schwierig das ist, oder das bewältigen, das streng ist und das negativ ist. Ja, genau. Und dort eben Vorbild sein, also sowohl in dem, wie gehe ich selber um, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich wirklich nicht gut oder nicht wohl bei der Arbeit, dass ich dann auch schaue, wie kann ich vielleicht das verändern, damit eben nicht das nur ankommt beim Kind oder beim Jugendlichen, dass es streng ist und dass ich es nicht schaffe und dass es doof ist, sondern dass ich irgendwie auch zeige, und wie kann ich jetzt mit dem umgehen, und ich kann mir auch Hilfe oder Unterstützung holen. Das kann ja auch ein Gespräch mit einem Freund sein, das muss ja gar nicht immer in einem professionellen Setting stattfinden. Und ich glaube wirklich so in Beziehung bleiben, im Gespräch bleiben und wie du vorher auch nochmal gesagt hast, so mit den Jugendlichen zusammen probieren, zu finden, was ist denn das, was jetzt wirklich so belastend ist und wie kann man das lösen und wie können sie es vor allem auch selber lösen. Also ihnen dort wie die Unterstützung zu bieten, Hand zu bieten, dass sie einen Weg finden, weil sie weiss, eigentlich selber können lösen. Aber sie brauchen vielleicht manchmal wie Unterstützung bei, oh, welchen Weg nehme ich jetzt und wie mache ich es jetzt, wie gehe ich vor. Und ich glaube, auf diesem Weg findet man ja dann auch raus, wo ist denn das richtige Angebot.
Ich kann da nur wiederholen, eben wirklich drüber reden, Gesprächsangebot machen, in der Beziehung bleiben, dem Kind wirklich auch das Gefühl geben und dem Jugendlichen, hey, ich bin da, du kannst zu mir kommen, wenn irgendetwas ist. Und in die Haltung zu verfallen mit, hey, ich weiss, aber irgendetwas stimmt nicht, du musst mir jetzt sagen, was stimmt mit dir nicht, das führt eher zu dem so,
dass Türen die zumachen, genau, sich zurückziehen. Ja,
genau. Also dort ist es wirklich wichtig, zum das Angebot machen und dann aber auch können warten, bis dann der Jugendliche selber dann auf die Eltern zukommt.
Also es kann dann trotzdem eine ablehnende Antwort kommen und nicht der Wille, etwas zu machen, aber das bleibt dann beim Kind oder beim Jugendlichen und genau, dass man Geduld hat.
Genau, ja. Genau. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas darüber reden und wirklich auch nachfragen, wie es einem geht, auch als älteren Teil, vielleicht auch dort nochmal die Vorbildfunktion, oder? Wo du vorhin schon gesagt hast, auch als älterer Teil mal sagen, ja, hey, heute bin ich auch richtig gestresst, aber ich weiss jedes Mal, wenn ich das nachher mache, oder mein Sport hilft mir, um wieder ein bisschen ruhiger werden, oder ich habe jetzt gerade meiner Freundin angerufen und habe darüber geredet, was mich belastet oder so irgendetwas. Auch wirklich den Kindern und Jugendlichen vorzuleben, was hilft auch mir als älteren Teil. Mir geht es auch manchmal nicht gut und es ist auch okay. Und dann schauen wir miteinander, was ist die passende Lösung dazu, oder? Und auch eben da ganz wichtig wieder, die Jugendlichen, das Kind mit auch entscheiden lassen, was gibt's für Möglichkeiten? Hey, schau, das, das und das wären vielleicht mögliche Anlaufstellen oder so, könnte man dich gut unterstützen. Was meinst du? Probieren wir das mal miteinander aus. Wie siehst du das? Und nicht einfach nur immer so drüber stülpen, so, wir haben jetzt entschieden, du kommst jetzt mit und du musst jetzt das machen, was wir sagen.
Genau, und vielleicht, wenn, zum noch ergänzen, wenn jetzt eben die Eltern nicht da sind, können halt auch gerade Berufsbildnerinnen zum Beispiel den Unterschied machen, weil die werden eigentlich auch sehr bestärkend und sehr hilfreich erlebt von Lernenden in sehr vielen Fällen. Und wenn die vielleicht auch noch mehr Mut haben, um mal zu fragen, und wie geht es dir? Also nicht nur gerade bei der Arbeit, die du machst, sondern auch dir als Mensch und so auch die Lehrperson, also sei es jetzt in der Mittelschule oder Sonstschule oder in der Berufslehre. Und dort kann vielleicht ein bisschen ermutigend sein, dass die ja gar nicht müssen das Problem lösen müssen. Ich glaube, das ist häufig eine Angst, dass man dann nicht fragt, wenn man denkt, oh je, wenn dann da noch weiss nicht, was kommt und die haben ja schon Probleme, dann habe ich das alles bei mir. Und um das geht es, glaube ich, gar nicht so, sondern wie wir warnen, oh, da sehe ich etwas, genau gleich, wie wir es vorher mit den Eltern gesagt haben. Und einfach das Gespräch anbieten und dann zu schauen, oh, und wie könnte ich dir weiterhelfen, wo gibt es eine Anlaufstelle? Und die gibt es ja wirklich zum Teil auch. Und man weiss es halt einfach vielleicht nicht. Kann auch etwas sein wie die angebotene Hand oder so. Das ist ganz niederschwellig.
Also jetzt noch so ganz abschliessend gefragt, wenn jetzt eben das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen tendenziell eher sinkt, habt ihr das Gefühl, in der Schweiz machen wir genug dafür, um die Entwicklung zu stoppen oder sogar umzukehren? Oder fehlt noch etwas?
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall den Punkt nochmal betonen wollen, mit, dass wir die Jugendlichen müssen auf jeden Fall mit einbeziehen in die Passung der Angebote, was wir noch aktuell wirklich zu wenig machen. Und auch, dass wir in der Schweiz relativ wenig, also es gibt wenig Forschung dazu, das müsste auf jeden Fall auch aufgeholt werden, damit dass man wie auch passende Angebote nachher daraus kann entwickeln. Und auch, es gibt nicht wirklich einen Überblick über irgendwie verschiedene Angebote. Also, dass man wirklich irgendwo, dass es eine zentrale irgendwie Webseite gibt oder irgendwie so etwas, dass man wie mal, dass Ältere oder auch Jugendliche selber mal können schauen können, hey, was gibt's denn irgendwie für Möglichkeiten oder so, wo es wie schweizweit irgendwie zusammengefasst ist. Also, so ein Überblick über Angebote ist auf jeden Fall, der fehlt auch noch in der Schweiz. Also, da müssen wir schon noch bessern.
Ja. Möchtest du da noch etwas hinzufügen, Annalie?
Ja, also wir haben eigentlich so ein bisschen geschaut, wie ist die Ausgangssituation der Jugendlichen, bevor sie die Lehre anfangen. Und aus diesen Daten haben wir so ein bisschen wie eine Art Typologie können machen und 6 Typen so ein bisschen gesehen. Und dort gibt es solche, also wenn man so ein bisschen auf der Achse schaut, einerseits, wie stark sind sie belastet psychisch und auf der anderen Seite, was machen sie für eine Entwicklung während der Lehre. Sieht man, das, was ich vorher schon gesagt habe, dass eben auch Jugendliche, die psychisch sehr belastet sind, sehr gute Entwicklung machen. Es gibt aber auch die Jugendlichen, die eigentlich von sich selber sagen, ich bin psychisch nicht so belastet, aber auch sehr wenig Entwicklung machen. Und ich glaube, dort gibt es eine Gruppe, wo man vielleicht auch nochmal, also es geht auch in die Richtung, was du gesagt hast, Michelle, die Jugendlichen zu fragen, aber sich auch zu überlegen, es gibt wirklich auch verschiedene Bedürfnisse oder verschiedene Momente, die man vielleicht auch muss ansetzen muss. Und bei den Jugendlichen, die sehr wenig Entwicklung machen, sieht man, dass sie eigentlich die nicht den Beruf haben können lernen, den sie hätten wollen und sich auch nicht freuen auf die Lehre. Und dort ist ja vielleicht auch nochmal die Frage, ja, was macht man denn vorher? Wie kommt es so weit, dass die Person irgendeinen Lehrvertrag unterschrieben hat, wo sie sich gar nicht freut drauf? Und ich glaube, dort ist vielleicht auch so ein bisschen die Absicht dahinter. Es gibt ja so die politische Strategie, dass 95% der Jugendlichen sollen einen Abschluss machen auf Stufe 6-2. Was wiederum aber in der Sekundarschule zum Teil bei den Lehrpersonen extremen Druck auslöst, weil sie wissen, sie müssen alle ihre Schülerinnen nach der 9. Klasse versorgt haben. Und dort, das ist in den Kantonen unterschiedlich gelöst, aber zum Teil wird dort sehr viel Druck ausgeübt, dass Jugendliche auch müssen einen Vertrag unterschreiben müssen, irgendeinem Beruf. Und dass sie halt die Jugendlichen, die vielleicht auch nicht so ein hochschulisches Niveau abgeschlossen haben, ist einfach auch die Auswahl dann kleiner oder der Moment ist einfach noch nicht da. Dass man auch dort wird schauen würde, wie kann man die Jugendlichen mehr unterstützen, damit es nicht wiederholt auch zu Lehrabbrüchen kommt. Und dann braucht es vielleicht halt im ersten Schritt etwas anderes als eine Lehre. Vielleicht braucht es zuerst einfach mal eine gute Erfahrung beim Arbeiten, einen guten Lehrbetrieb, also einen guten Betrieb überhaupt. Oder etwas ganz anderes. Also ich glaube, dort gibt es eigentlich Angebote, aber man muss vielleicht noch ein bisschen spezifischer schauen, auch welche Gruppe braucht denn was, damit man sie möglichst gut kann unterstützen kann.
Und wie könnte man das schauen?
Also sicher, dort gibt es ja Berufsstudien, Laufbahnberatungsstellen, es gibt Berufsintegrationszentren, es gibt Regelungen, zum Beispiel, wer kommt in ein 10. Schuljahr über, wer macht, in gewissen Kantonen heisst es Motivationssemester. Und dort sind zum Teil die Anforderungen mega hoch zum Reinkommen. Also man muss irgendwie sich ganz an vielen Orten bewerben oder man muss nachweisen, dass man sich auf realistische Berufsziele wirklich beworben hat, damit man überhaupt zum Beispiel in ein schulisches Angebot reinkommt. Und ich glaube, dort lösen wir wie das Problem nicht ganz. Also wir sind natürlich froh, dass sie dann vielleicht irgendwie im Mai dann noch einen Vertrag unterschrieben haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht bei allen, aber gerade die vielleicht auch immer bei der Betrieb landen, wo sie nicht gut aufgekommen sind. Und das gibt es eben auch. Also, und dort denke ich, wäre auch etwas, was man nochmal anschauen muss. Oder? Es sind nicht alle Lehrbetriebe, haben ein förderliches Klima, also wo Berufsbildende sind, die sich interessieren, die unterstützen. Es gibt auch, das haben sie auch gesehen, dass es etwa 11% von Jugendlichen, die sagen, dass die Lehrbetriebe, wo sie in ihrer Ausbildung sind, sie gar nicht würden empfehlen. Aufgrund von schlechter Stimmung, schlechtem Team, Chefen, die rumschreien, oder dass sie sich auch abgewertet fühlen oder das Gefühl haben, sie können nichts. Das ist natürlich ein Umfeld, das nicht förderlich ist für Entwicklung. Und dort müssen wir vielleicht auch von den Berufsbildungsinspektionen her zum Beispiel genauer heranschauen, was läuft denn dort nicht gut. Ja. Und vielleicht auch mal sagen, oh, und wenn wir im Betrieb schon 3-mal das Thema hatten, dann dürfen dort keine Leute mehr ausgebildet werden. Oder aber die und die Massnahmen müssen umgesetzt werden, dass das da für Lehrbetrieb bleiben.
Ja.
Also ich glaube, dort muss man gar nicht unbedingt neue Sachen machen, sondern an gewissen Stellen einfach genauer heranschauen. Also hellhörig sein.
Ja, genau. Sind wir dort wieder beim Hellhörig sein.
Genau.
Genau. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist wichtig, dass wir hellhörig sind und dass wir den Austausch mit den Kindern und Jugendlichen, dass wir den aktiv suchen, Eltern, auch Berufsbildnerinnen und Bildner. Und wir sollten nicht mehr Druck aufbauen, wenn es nicht läuft, wie es sollte. Gehört werden, sich gesehen und verstanden fühlen und den Kindern gegenüber Interesse zeigen, das ist wichtig. Und das kann dabei helfen, dass man leichter den Zugang auch zu einer Therapie findet, zu der richtigen Therapie von den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Und dass auch die Jugendlichen und Kinder sich selber möchten helfen lassen. Die Herausforderungen werden in Zukunft nicht kleiner. Darum ist es wichtig, dass wir alle ein bisschen sensibilisierter sind, dass wir Warnzeichen genug früh erkennen, dass wir die Resilienz und Selbstfürsorge stärken, um das Risiko von einer späteren Depression oder psychischen Erkrankung möglichst klein behalten. Verschiedene Angebote, wo man sich Unterstützung holen kann, die findet ihr in den Shownotes. Danke vielmals an dich, Michelle, und auch an dich, Anna-Lea, für die wertvollen Einblicke in ein Thema, das so wichtig ist. Merci vielmals, dass ihr da seid.
Danke euch fürs Gespräch.
Danke.
Und danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zur nächsten Folge von Sweco Talks.